Wir haben gerade schon zwei Starts aufgenommen und beide Mal hat Jeremy gesagt, dass ich zu laut rede, weil Leute das zum Einschlafen hören. Deswegen versuche ich jetzt meine Redegeschwindigkeit und Lautstärke perfekt zu machen. Hallo und willkommen zur Podcast-Folge Nummer 37.
Letzte Folge wurde umbenannt zu 6-7, weil wir so oft genannt haben, weil wir so oft über das Thema 6-7
haben. Es haben echt voll viele Leute uns geschrieben, warum ist Podcast-Folge 67? Die letzten 25 habe ich verpasst, wo finde ich die? Und so.
Geil, ja.
Wir haben viel erlebt diese Woche. Wir waren in Kempten, war ich, bei einem Wellness-Wochenende, dann waren wir in Berlin. Dann sind wir von Berlin nach Hamburg und von Hamburg hierher. Und was mir am meisten aufgefallen ist, in diesen 7 Tagen habe ich kein einziges Mal gewichst. Und
was?
Das ist wirklich lange. Was? Wirklich lange.
Nein. Meinst du es ernst?
Ja, ich meine es ernst. 7 Tage halt, am Stück.
Du hattest auch keinen Orgasmus.
Ja.
Das?
Und das hatte ich wirklich lange nicht. Und,
Digga, du bist krank.
Was ich nicht gedacht hätte, Scheiße. Es hat sich was verändert bei mir. Ich war ja die letzten Monate immer so im Modus, gut, ich will jetzt nicht sagen, ich fokussiere mich auf was anderes, weil das finde ich immer so Gelaber, aber ich war nicht so full im Modus, ich habe nicht so rumgedatet oder so und jeder Tag, der dazu kam jetzt, die letzten 7 Tage, habe ich mehr Lust gehabt, mich mit jemandem zu treffen und habe mehr rumgeguckt und auf Instagram geantwortet und so.
Checke.
Und ich habe so richtigen Drive bekommen und so.
Checke.
Und das ist voll krass, das heißt, ich habe einfach zu viel gewichst davor. Weil jetzt habe ich voll Lust, mich mit jemandem zu treffen und so. Es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich brauche das gerade nicht, ich will das nicht.
Kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, das ist krass, oder?
Digga, aber für mich ist es so einfache Mathematik, wenn du so 2-mal am Tag wichst und 2-mal am Tag ein Porno schaust mit einer nackten Frau, die ihre Beine vor dir spreizt, dann ist es doch so, dass du nicht mehr, also Männer triggern ja oft das Visual, du hast dann gar nicht so krass das Bedürfnis, dir das in irgendwie in echt zu erarbeiten.
Ja, aber ich dachte, ich habe dann zum Beispiel bald wieder Lust zu wichsen und nicht unbedingt jemanden zu treffen oder so.
Ja.
Und ich schaue ja nicht unbedingt immer Pornos und so. Aber das ist echt interessant, das zu beobachten.
Und du sollst mal 900 November quasi machen.
Ja, aber das würde ich nicht schaffen. Ich meine, ich bin ja immer ein Fan von einem gesunden Mittelmaß. Ja, ich muss ja nicht gleich ganz aufhören. Ich gehe jetzt auf jeden Fall, ich habe wieder Lust,
krass,
mal wieder jemanden zu treffen diese Woche.
Aber es ist doch eigentlich schön, eine schöne Erkenntnis, dass so, vielleicht war es ja gar nicht so, dass du nicht so Bock hast, dich mit Mädchen zu treffen, sondern vielleicht hast du einfach nur zu viel gegoont.
Ja, safe.
Ja, ist irgendwie nett.
Fand ich irgendwie interessant.
Auf jeden Fall.
Ja, was haben wir denn in Berlin gemacht? Fangen wir in Kempten an, ich erzähl kurz.
Ja.
Ich war Skifahren, in einem Wellness-Hotel, hab's mir mal richtig gut gehen lassen. War unfassbar teuer Skifahren.
Ach,
also
was?
Ich raffe nicht, wie man als Familie, wenn man nicht, ich sag nicht mal durchschnittlich oder überdurchschnittlich, sondern wenn man nicht reich ist, sich das leisten kann. Allein so ein Skipass kostet 70 Euro pro Tag pro Person.
Nein.
Die Unterkünfte sind arschteuer.
Man kann sich
Skiausrüstung.
Das ist eine ganz einfache Rechnung. Das Skifahren ist was sehr so High Class.
Aber ich dachte immer, es ist halt so einfach ein bisschen teurer. Aber es ist schon, jetzt ein bisschen teurer. Vor allem für so einen kurzen Zeitraum.
Ja, wie oft warst du in deiner Kindheit Skifahren?
2-3 Mal im Jahr. Ich sag doch immer, ich bin sehr gut aufgewachsen. Ich habe meine Kindheit geliebt. Ich hoffe, mein Kind
Humble
wird
Beginnings.
Auch mit mir mehrfach Skifahren gehen können. Skifahren ist für mich, glaube ich, das, was am meisten mir Spaß macht an Aktivitäten auf der Welt.
Ja, okay, krass.
Es ist, würde ich surfen können, wäre Surfen noch dabei.
Ja.
Das ist so richtig gut. Aber Skifahren kann ich halt echt gut. Mhm. Und das bockt mir sehr.
Ja, okay.
Ja, war schön. Und dann Berlin.
Ja, und in Berlin haben wir was nochmal gemacht?
Wir waren erst auf einem Event von einem sehr großen, von Amazon, Amazon Music. Keine Werbung, weil wir haben keine Werbung gemacht. Wir waren einfach auf dem Event, wie wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in den Telekom Tower gehe.
Auf jeden Fall sich zu rechtfertigen.
Ja, ohne Witz, weil wir hier sind ja öffentlich-rechtlich. Das war cool. Wir haben viel getrunken, viele Leute getroffen. Es ist für uns auch immer cool, so Influencer zu treffen, weil man kennt dann doch nicht alle und dann lernt man immer wieder jemanden kennen. Wer war dein Lieblingsinfluencer der Woche, den du neu kennengelernt hast?
Elevator Boys, den einen Dude. Digga, scheiße, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Julian, ja. Der ist sehr korrekt gewesen mäßig, hat mich angequatscht und die hatten danach auch einen Auftritt. Elevator Boys ist schon... Ich muss sagen, so es gibt ja Hype-Erscheinungen so aller Art, also One-Hit-Wonder oder was auch immer. Und Elevator Boys haben eigentlich so einen nischigen 2021-Content und haben es echt geschafft, den so krass zu verlängern und jetzt auch Musik zu machen und so weiter. Und man kennt sie einfach noch. Und man kennt sie schon wieder für ihre Musik und Modeln. Und das ist schon, heavy einfach.
Hä, ich find's ultra crazy, wie die das geschafft haben, von diesen Aufzugvideos so steil zu gehen und jetzt in Amerika zu chillen.
Ja.
Vor allem alle zusammen, da hat sich ja niemand auf jeden Fall nach außen hin zerstritten oder so.
Ja, ja.
Ich weiß nicht wie, aber die wirken ja auch so sehr stimmig. Also,
ja, Respekt. Auf jeden Fall German Made.
Die sehen halt auch alle sehr fresh aus und sind groß und so.
Ja, aber German Made Macher so.
Warum ist dieses German Made?
Ey, mittlerweile entwickle ich so ein bisschen Patriotismus in die Richtung, dass ich sage, boah, es freut mich irgendwie, wenn jemand aus Deutschland was reist. So in unserem Alter halt vor allem.
Ja.
Du so
ja,
international ich, auch.
Ja. Du bist so ruhig heute irgendwie.
Ja, ich bin nicht.
Ruhig. Nicht negativ, einfach so, ja, ja, so ruhig, so entspannt.
Ich muss sagen, so, wir waren jetzt 4 Tage am Stück basically aus.
Also feiern.
Feiern, ne? So Party, Party, Hardy, Hardy. Party, Hardy.
Party, Hardy.
Party, Hardy. Und ich habe keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken. Oder wohl doch so.
Jo.
Naja, okay. Ja, okay. Den einen oder anderen Schluck. Aber halt nicht, ich war halt nicht einmal betrunken. Sagen
ja,
wir so.
Stimmt.
Und ich habe trotzdem, plagt mich seit 6, 7 Tagen so einen Halsweh, so ein leichtes Kratzen. Und das ist das Schlimmste der Welt, weil es ist dann am Abend auch immer okay und es geht mir gar nicht schlecht, aber so diese Halskratzen kündigt immer so an, wenn du jetzt Turn-Up machst, dann geht's dir danach kacke. Und das kann ich mir halt einfach nicht erlauben, so diese Woche. Diese Woche muss ich arbeiten.
Ja, die Woche wird heftig. Aber, ja. Ja stimmt, du warst nie so richtig betrunken, du warst aber trotzdem immer gut dabei. Wir sind dann, hatten auf unser Management die Weihnachtsfeier in Berlin, dann sind wir nach Hamburg, waren auf der Reeperbahn unterwegs, da haben wir uns noch mit Jermaine getroffen und Finn und ein paar anderen und dann war Janas Geburtstag, Jana Claire hat Geburtstag gefeiert und das war echt cool, das war in so einem, bei uns in der Heimat heißt das Kindorado, dort hieß es Rabatz, das ist so ein riesen Spielecenter, wie so ein Riesenspielplatz mit so ganz vielen Sachen, Rutschen, Achterbahn, Kletterpark, Mini-Fußball, Boxautomat, dieser Hengst, auf dem man sich so hält, wo,
ja,
ihr checkt schon.
Ja. Ja, Leute, Jana Claire haben wir ja damals einen Podcast gemacht bei ihr auf, letztens bei ihrem Podcast. Hört ihr auf jeden Fall an, das ist eine sehr, sehr witzige Folge geworden und sie hat auch einen Killer-Podcast, Claire und er. Gute Platzierung.
Genau, war auf jeden Fall mal eine ganz andere Art von Geburtstag und ich hatte wirklich Spaß und ich glaube alle anderen auch.
Ja.
Und man hatte so diese Kindheitsfeelings, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so aus so einem Plastikbecher, diese Bierbänke, auf den Bierbänken sind so Girlanden und so Schmückten, dann hat man so einen Plastikteller, auf dem man sich Chicken Nuggets und Pizza macht und so einen Plastikbecher mit Apfelschorle.
Ja.
Gut, oder Wodka Soda. Aber ja, ultra cool und dann waren wir aber so am Arsch,
ja,
dass wir nach dem Geburtstag nach Hause gegangen sind und jetzt sind wir hier und nachher haben wir unseren längsten YouTube-Dreh jemals und heute Abend noch ein paar wichtige Calls, also jetzt müssen wir wieder full Fokus machen und Jeremy hat jetzt eine Überleitung.
Also die perfekte Überleitung wäre zum heutigen Thema gewesen, dass du jetzt sagst, ja im Rabatz, da haben wir uns wie Kinder gefühlt.
Ah.
Also das ist ein ganz, ganz...
Ich habe mich wirklich wie ein Kind gefühlt.
Du hast dich wirklich wie ein Kind gefühlt? Krass, weil heute ist die Überschrift dieser Folge, ja gut, die Überschrift kenne ich nicht, irgendwas mit Kindern, irgendwas mit Kindheit.
Einfach so Kindheit und Jugend, so zum Beispiel damals, jeder hatte Telonym in seiner Story.
Bruder.
Wir hatten auch Telonym in unserer Story. Oder dieses stellt mir eine Frage und dann schreiben alle Meinung. Oder ich weiß nicht, ob die Generation nach uns das jetzt einfach dasselbe durchmacht. Ist Telonym noch so ein Ding? Für alle, die es nicht wissen, Telonym ist so ein Link, den packt man in seine Instagram-Beschreibung. Da geht man da drauf und kann anonym Nachrichten schreiben.
Genau.
Und wenn ich meinen Link reinmache, dann schreiben mir anonym Leute Nachrichten und ich mache dann Screenshot davon, antworte auf die Nachricht und poste es in meine Story.
Ja.
Und ich weiß noch damals, ich weiß nicht, wie war es bei dir, weil bei mir war es immer so, es war schon eine Hürde, das zu machen, weil ich habe mich immer über die Leute lustig gemacht, die das gemacht haben, aber InScam wollte ich es auch immer machen.
Ja, ja. Nee, ich habe es gemacht.
Ich war
full Pick Me.
Oh.
Digga, ich war richtiger Pick Me Boy. Ich habe meine ganzen Chats und so analysiert, Digga. Alter. Ich war richtig so, Digga, in meinem Film.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber du weißt das auch, Bruder.
Ja,
du hast dich schon die ersten 3 Jahre unseres Verhältnisses über mich lustig gemacht.
Damals?
Ja.
Nein.
Oder nicht? Nein?
Gar nicht.
Ah, nee.
Jetzt mache ich mich drüber lustig.
Ach so, ja, gut.
Damals warst du ja in deinem Film.
Ah ja, okay, checke. Aber ich habe, ne, da gehe ich gleich nochmal tiefer rein, aber ich habe ja schon immer so, ich hatte ja meine Braids und ich war halt so der einzige Schwarze und so und ich habe so gut Basketball gespielt, war Rapper und so und ich dachte immer so, ich habe Todesaura. Und dann hat irgendjemand mal zu mir gesagt, Bro, ich habe dich gesehen und ich dachte, du wärst der King von Karlsruhe. Bruder, Und seitdem dachte ich, Bruder.
Oh, du warst nicht der King von Karlsruhe.
Meine Aura schlägt über, Digga, auf die anderen Menschen meiner Generation. Ja, das hat mich auf jeden Fall manifestiert in meiner King-Position. Aber ich glaube, vielleicht kann ich aber ganz kurz unterbreiten, wie ich in diese Position gekommen bin, dass ich dachte, dass ich so Aura habe. Ja?
Ja.
Bist du bereit? Okay. Also, ich hatte zwei große Grinds in meiner Kindheit. Und es war wirklich sehr prägend. Also ich war mein Leben lang schon so, dass ich mich auf irgendwas festgeschossen habe und dann habe ich voll reingeballert. Also für mich gab es nie die Option, ich mache irgendwas und das mache ich so nicht, um professionell zu werden oder nicht, um sehr viel Geld damit zu machen, der Beste darin zu sein. Mache ich ja jetzt gerade auch schon wieder nicht. Also ich bin jetzt gerade schon wieder am Fokus, Aura zu bekommen. Und ja, Bro, chill.
Kamerad, sorry.
Und mein erster großer Grind, meine erste große Liebe war Basketball. Ich glaube, es ist auch ziemlich naheliegend, weil ich bin halt 1,93 und schwarz. So,
oh.
Das war's schon wieder mit der Naheliegendigkeit. Und habe auch tatsächlich früh angefangen zu spielen, also so mit 8, 7 oder so. Also wirklich 10 Jahre. Und ich wurde schon mächtig rangenommen, Digga. Ich habe so.
Mächtig also rangenommen.
Die ersten 5 Jahre war ich so normale sportmäßig. Und dann habe ich so aus Jux gemacht. Und dann habe ich aber angefangen, das ernster zu meinen. Und habe dann so halt 3 Trainings gemacht, dann 4 Trainings. Dann habe ich 4 Trainings gemacht und dann habe ich Doppeltrainings gemacht. Also 1,5 Stunden, nochmal 1,5 Stunden. Mit den Herren gespielt. Und so in meiner Hochphase war es schon immer so, dass ich so. Meine ganze Woche hat sich nur um Basketball gedreht. Ich bin immer am Arsch nach Hause gekommen. Hab dann möglichst viel Regenerative gemacht, hab mich so selbst massiert, Bruder, weil keine Ahnung.
Mit deinen Händen?
Ja, ich durfte nicht bei meiner Freundin schlafen damals und deswegen kam es irgendwie nicht.
Stimmt, du durftest nicht bei ihr schlafen, auch noch mit 16, 17, 18 nicht.
Ja, ich durfte gar nicht bei meiner Freundin schlafen.
Wegen ihren Eltern,
ja.
Crazy.
Ja, das finde ich im Nachhinein auch voll verrückt, weil ich jetzt...
POV, du darfst nicht bei deiner Freundin schlafen, aber dein bester Freund darf bei ihr schlafen.
Digga, das ist crazy. Ihr bester Freund durfte bei ihr schlafen.
Nein, aber auch dein bester Freund.
Achso, ja, unser bester Freund. und das ist voll krass. Also, ein kleines schweife ich mal kurz ab, weil mit Livia übernachte ich jetzt ja quasi jede Nacht, fast jede Nacht. Und wir sind immer so, ich schlafe im Löffelchen ein, zum Beispiel. Das ist für mich das erste Mal in meinem Leben, dass ich das fühle. Ich bin noch nie in meinem Leben im Löffelchen eingeschlafen, zum Beispiel.
Ja.
Checkst du? Voll
ist
krass.
Schön.
Ja, aber so, ich merke schon, dass ich so ein paar Sachen wirklich das erste Mal mache mit ihr.
Also aber es ist ja auch deine erste so richtige Beziehung.
I guess, so, weil die andere Beziehung hat halt so in der Schule angefangen und ich, weißt du was, ich, das sage ich ja auch schon jetzt zum 10. Mal, aber ich finde, man sollte nie die Gefühle runterreden. Also so, ich war auf jeden Fall in meiner letzten Freundin auch so voll verknallt und
aber ich
so.
Ich meine ja Beziehung.
Genau, aber so halt, es gehört ja schon ein bisschen mehr dazu und dann dieses Zusammenziehen-Thema und so weiter wird dann halt auch größer, umso älter man ist. Und das gehört für mich alles schon dazu, das ist schon viel tiefgehender, was ich jetzt halt so. Ja, ist ja auch klar, man wird ja auch komplexer als Mensch und entwickelt irgendwie, ne, in der Klasse damals, da habe ich, was gibt's da zu lachen?
Nix.
In der Klasse damals, da hatte ich von 15 Mädchen hatte ich auf 3 Mal einen Crush, ne, also das ist
ja,
halt
also
so.
Das ist sogar noch wenig, irgendwie auf jeden Mal, oder? In der Schullaufbahn, eigentlich jeder aus der Klasse, einmal gibt es so eine Phase.
Ja, genau. Und deswegen, also es ist halt schon auch einfach, man der Anspruch ist halt irgendwie präziser und höher vielleicht. Naja, auf jeden Fall.
Sein Basketball. Ich muss sagen, ich war nicht so tief drin bei Jeremy in seinem Basketball, aber ich kannte seinen Trainer. Weil ich habe im selben Verein Tennis gespielt, meine ganze Kindheit und Jugend. Und der war crazy. Also...
Digga.
Holy shit.
Also so einen, was ist das, Jugoslawe, sagt man, glaube ich. Und der
Slowake.
Hat halt, Slowake, genau. Der hat, Bruder, der hat, Digga, 25 Jahre lang Kinder durchgeknechtet, Digga. Und ich war wirklich das Ende seiner Karriere. Und er war noch ambitioniert, 100%, aber mit der harten Hand. Also das war so, wer zum Beispiel den Film Whiplash kennt, ne, mit dem Lehrer, mit dem Musiklehrer, der den so knechtet, ja. Digga, genau so halt. Und der hat auch wirklich so, es ging immer so Mythen rum, dass er so Leute geschlagen hat, wenn die nicht gut gespielt haben und so. Digga, man hatte so Respekt vor dem. Und wenn man 1 Minute zu spät war, um die Halle gerannt, 15 Minuten. Digga, wenn man Layups nicht gemacht hat mit links, obwohl man von links rangelaufen ist, um die Halle gelaufen. Bruder, es war so hartes Training, wirklich. Ich habe mir eine ernsthafte Verletzung am Fuß zugezogen. Ich habe das noch 45 Minuten weiter trainiert. Aber es war halt so die erste Mannschaft und eine von 2 Teams in Karlsruhe, da wo wir herkommen ursprünglich. Und hat auf jeden Fall schon gebockt. Aber ich habe dann so 2, 3 aus meinem Team sind jetzt mittlerweile Pros und die haben auch diesen Aufstieg geschafft. Aber ich war einfach zu schlecht. Also alle sagen ja immer so Knieverletzung. Und Bruder, bei mir war es keine Knieverletzung, ich war einfach zu kacke.
Aber jetzt hast du 10 Minuten darüber geredet, über deine Basketballkarriere, mit dem Fazit, du warst zu schlecht. Du hast die Story aber angefangen mit, warum du der King of Karlsruhe bist und warum du Aura farmst. Den Zusammenhang verstehe ich jetzt noch nicht so ganz.
Ja, right. Aber guck, diese Realization, dass du zu schlecht bist, die
aber
hast
die
du...
kam erst nach deiner Ich bin der King-Phase. Ah, weil stimmt, die kam stimmt. Schon so erst mit 19.
Aber immer, wenn ich irgendwas versucht habe und nicht geschafft habe, so dieses, ich habe es nicht geschafft, hat ungefähr so 1,5 Wochen gedauert und dieses, Alter, ich bin about to be der krasseste Basketballer of this world, so hat dann halt so 1,5 Jahre angehalten oder 2.
Okay.
Ne? Also quasi die Phase von ich bin das gar nicht versus ich glaube der zu sein, ist halt nicht im Verhältnis. Ja, auf jeden Fall Aufstieg nicht geschafft, Basketballkarriere verkackt und dann war es an der Zeit, der Boy, der G, wollte Rapper werden. So, das war mein zweiter großer Grind.
Der einzig Schwarze, deine 2 Sachen sind Basketball und Rap.
Digga, es ist wirklich so Klischee, gell? Und ich frage mich das auch immer so, weil es waren schon die 2 Sachen, die mich am meisten angezogen haben. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur Zugehörigkeit gesucht, eben bei dieser schwarzen Kultur.
Das war so einer meiner ersten Kontaktpunkte mit dir. Das war der Dreh für dein erstes Musikvideo.
Ja.
Wir hatten ja schon viele gleiche Freunde und irgendjemand hat mich da mal gefragt, ob ich mit will zu einem Musikvideo. Ich habe dann vor Ort erfahren, dass es deins ist und dann war ich da und es war mir so unangenehm. Es war mir ist eh sowas immer unangenehm. Ich weiß, crazy, dass ich dann Influencer bin, aber da waren dann so 20 Typen. Jeremy war der Vorderste, ein Kameramann und alles war still und Jeremy rappt da so in die Kamera und im Hintergrund hampeln alle rum wie so Himpi-Limpi, so machen so Gang-Signs.
Boah. Ja, Digga, erinnerst du dich noch an den Shot, wo wir alle auf die Mülltonnen gesetzt haben?
Ja.
Da saßen alle hinten auf einer Mülltonne und ich habe vorne gerappt.
Oh.
Ist nicht mehr online für alle, die es suchen. Ihr braucht gar nicht versuchen, den Scheiß zu finden. Aber irgendwann poste ich nochmal so in 5 Jahren.
Ich hab das.
Echt jetzt? Scheiße. Ja, auf jeden Fall habe ich dann so gerappt und ich war unter anderem in einem Contest für Rapper und habe da so ein Lied abgegeben. Und da waren so einige Underground-Menschen. Und vielleicht, Digga, bin ich jetzt am Trippen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da zusammen mit Chiago competed habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Chiago in meiner Runde war und ich einfach nur viel früher rausgeflogen bin. Nein, das war online. Das war so YouTube, so ein YouTube-Contest.
Wie erinnerst du dich dran? Hatte der damals schon den Namen und die Brille?
Ja, ich glaube, es war Early Stage Chiago. Es war Corona, ne? Also 2022, I guess, oder so.
Na, wahrscheinlich eher 2021.
Ja, kann sein.
Ja.
Und auf jeden Fall, wenn ich nicht am Trippen bin, Digga, war da Chiago drin. Ja, bin halt recht früh rausgeflogen und so und hab dann 2 Songs auf Spotify gehabt und ja, Bro, hab's dann aber irgendwie nicht durchgezogen. Hab dann aber angefangen, so andere Musik zu machen. Also ich wurde dann so Producer und Beats habe ich auch schon sehr intensiv gemacht über 2 Jahre. Dachte, da kann man Geld machen. Hab gemerkt, man kann mit Beats kein Geld machen. Hab dann da auch wieder aufgehört.
Ich check immer noch nicht den Zusammenhang mit dem King of Karlsruhe. Das war der Anfang. Und jetzt erzählst du von der gescheiterten Rap- und Producer-Karriere und dem Basketball. Woher hattest du dein Selbstbewusstsein?
Ich glaube, mein Selbstbewusstsein ist tatsächlich, kommt aus meiner Erziehung. Weil ich kann mir nicht anders erklären. Ich habe ja nie irgendwas, als Schüler generell hast du ja nie was irgendjemand anderem voraus, außer du hast reiche Eltern. So, alle sind genau gleich, außer du hast reiche Eltern. Und deswegen, es muss ja eigentlich so angeerzogenes...
Attraktivität, würde ich sagen.
Stimmt.
Die Coolsten sind schon meistens die Attraktiven.
Aber ich, Bro, ohne Witz, Digga, f*** dich, wenn du mich jetzt auslachst. Ja, piep das mal. Ich war damals nicht besonders attraktiv. Und ich war auch nicht überdurchschnittlich attraktiv. Bro,
du warst der schmächtige, kleine, ohne Freunde, der in der Ecke gechillt.
Ich hatte einen Crush und mein Crush hat gesagt, sie findet den anderen Dude besser. Und ich habe.
Du hattest einmal diese Story, du hattest mit 12 deine erste Freundin, du hattest mit 13 oder 14 dein erstes Mal dann mit der einen. Hattest mir damals schon erzählt, du planst dein erstes Mal in einem Dreier zu haben mit den beiden, da warst du 13.
Ja, okay.
Bro, du warst nicht der schmächtige, uncoole. Ich erinnere mich noch genau an die Szene, du warst wir waren im Schwimmbad, dann warst du mit deiner Freundin, du hast sie auf den Hintern so geklatscht und damals war das voll krass und meine Freunde haben alle so gesagt, oh, guck mal, der klatscht dir auf den Hintern.
Ich meiner Freundin?
Ja.
Echt jetzt?
Ja.
Alter, was?
Chill, Bro, das war nicht so
Bro,
cool.
Bro, holy aura. Holy aura. Boah, Digga, das war kranker Scheiß, gell, mit diesem Dreier. Du weißt gar nicht, wie knapp das davor war.
Mhm.
Ah! Aber ich glaube, es wäre ganz gut für meine Sexualität, dass ich das nicht gemacht habe. Weil ich glaube, du startest dann schon so ein bisschen abgefuckt rein mit so einem Dreier. Ich glaube, es ist nicht so gut für die Sexualität. Diese Intimität und dass du nur eine andere Person hast und man ist zusammen und vertraut. Ich habe es ja deutlich später dann gemacht. Ein halbes Jahr habe ich mich dann später in Jungfahrt. Und dann aber halt in der Beziehung. Ich. Also uns.
Ja. Ja.
Ja. Das war die bessere Entscheidung, glaube ich.
Ja, ja, aber das, damit wollte ich nur sagen, du warst jetzt nicht so unattraktiv.
Ja, nee, du hast recht. Also das war die Phase davor. Aber ich muss...
dann warst du da 9 oder so.
Ich muss halt sagen, Digga, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe schon Filme geschoben. Bruder, ich habe da eine WhatsApp-Gruppe erstellt, die hieß Dreier Entjungfern. Mit den zwei Mädels. Dreier Entjungfern hieß die Gruppe.
Alter, wie kannst du... Boah.
Digga, so dreist muss man erstmal sein, Digga, da eine WhatsApp-Gruppe.
Also, da freue ich mich sehr gleich auf deine Telonym-Fragen und deine Stories. Wir haben nämlich einmal unsere Telonym-Fragen dabei, dann hat jeder so Stories aus seiner Kindheit oder Jugend und wir haben noch, ich habe noch einen Chatverlauf von, nachdem meine damalige Freundin mit mir Schluss gemacht hat auf WhatsApp nach 2 Tagen Beziehung. Das ist echt ganz witzig, weil Scheiße. Wir auch solche Filme geschoben haben.
Ja, 100%.
Ja, fangen wir einfach mit den Stories an.
Ja, also ich muss sagen, leider in meiner Telonymphase, ich war so nonchalant. Also ich habe immer so sehr nonchalant geantwortet und wollte möglichst wenig preisgeben. Man hört dieses Pick Me so krass durch. Telonym. Eine Person, deren Namen man ja nicht weiß, schreibt, willst du eine Freundin? Fragezeichen. Ich schreibe, zurzeit eher nett, hab grad Scheiße erlebt, deswegen.
Oh Gott, das hast du gepostet. Oh.
Und direkt darunter. Best Friends? Fragezeichen, schreibt eine random Person. Ich schreibe, ich bewerte meine Freundin nicht öffentlich.
Das ist so wie dieser eine Clip von Eli, wo er so sagt, ich antworte jetzt auf alles und dann kriegt er so eine Frage und er antwortet auf nichts.
Und dann, Digga, es gab geisteskrank viel so dieses so, bist mega hübsch, kennst mich aus der Schule und ich glaube, es waren alles Typen, die einfach nur sehen wollten, wie ich darauf reagiere. Ich schreibe, danke, schreib mal Privatchat und jetzt in diesem Moment erinnere ich mich, ja, PC, und dann, jetzt erinnere ich mich gerade an den peinlichsten Scheiß, Bro. Ich habe bei Telonym, das ist mir sogar jetzt noch peinlich, ich habe bei Telonym mir selber anmachen geschrieben und hab dann in der Story so drauf reagiert. Danke. Oh.
Schreib mal Privatchat. Das habe ich aber auch gemacht und ich glaube, jeder, der damals Telonym hatte, hat das auch gemacht.
Ja. Digga, man hat sich selber immer so angemacht und dann hat man so
drauf
reagiert.
Das ist hier ein Clip, schreibt bitte, seid mal ehrlich. Das hat jeder gemacht.
Ja. Also super peinlich und ich habe so jetzt ein paar Screenshots und so und ich glaube, einige davon habe ich selbst geschrieben. Ich weiß es jetzt natürlich nicht mehr.
Hast du so viel selber geschrieben?
Also ich kann es nicht ganz bewerten, aber ja, ich glaube, ich habe schon so einige Anmachen gemacht. Ich sag dir, scheiß mal auf die anderen Screenshots, ich war zu nonchalant. Ich glaube, man hört nur, wenn man mich kennt, so das Pick Me raus, aber es gibt etwas. Digga, du kannst dir nicht ausdenken, wie peinlich das ist. Ich habe meinen Telonym-Link in die Bio gemacht. Und habe einen Screenshot von meinem Account gepostet. Und bei diesem Screenshot habe ich mir die Mühe gemacht, meine Follows zu bearbeiten, sodass ich 10.100 Follows hatte.
Hä, und wo hast du das gepostet?
Das war meine Story dann quasi, weil ich wollte, dass Leute denken, dass ich 10.000 Follows habe.
Hä, aber die konnten doch auf deinen Account gehen und sehen, dass es nicht so ist.
Ja, ich war halt einfach slow.
Ach du Scheiße.
Also hier
hattest für
alle,
A$AP Rocky als Profilbild?
Ja, ich hatte A$AP Rocky.
Hat's mal deinen Filmen-Account.
Ja,
also Leute, ich schaue es mir kurz an und erkläre euch, was man hier sieht. Ja, toter Account.
Ja, ach, also ich habe so Schwarz-Weiß-Bilder gepostet zu der Zeit, weil da war ich halt so heartbroken-mäßig. Das war halt so diese Phase mit dem, hab grad Scheiße erlebt, so da, Bro, mein Crush hat mich halt versetzt. Und Digga, ich habe mir meine Follower hocheditiert. Vielleicht habe ich es auch aus Spaß gemacht. Und dann habe ich aber halt auch immer so Quotes gehabt, wie zum Beispiel in meiner Bio in Schreibschrift geschrieben, if I told you I was different, would you understand the difference?
Das verstehe ich nicht mal.
Ja, egal.
Wenn ich dir sagen würde, ich wäre anders.
Würdest du den Unterschied verstehen? Wenn ich dir sagen würde, ich bin anders, würdest du den Unterschied verstehen?
Das check ich nicht.
Ja, halt einfach so, wenn du halt, du bist, ich sage quasi, ich bin ein besonderer Mensch, aber kannst du überhaupt verstehen, warum ich besonders bin? Das ist eine Frage.
Ich finde das Zitat tot Arsch. Hä?
Ja, ist ja egal, ob es tot Arsch ist, aber auf jeden Fall so halt so komplett so in meinem Film. Ich habe auch damals halt so X krass gefeiert, also XXXTentacion, der halt so für seine sehr melancholischen Texte und so bekannt ist und habe auch viel zitiert. Und jetzt im Nachhinein, so 2025, wenn man sich nochmal XXXTentacion anschaut, Digga, er ist auch der größte Pick-Me-Boy gewesen, Digga. Es gibt so ein Interview, das stellt ihm der Interviewer so die Frage. Ja. Yeah. What was it like growing up with your father? Und er sagt, what's a father? So. Und ich darf aber mich darüber lustig machen.
Nicht so, ja. Weil in dem Clip, er sagt so dramatisch.
Ja, Bruder, also wenn man die alten Ex-Interviews anschaut, man checkt einfach, er ist auch halt todes Pick-Me. Und ich darf mich über das Vaterthema lustig machen, weil so, Bro, what's a... Nein. Okay. Ja, passt. Okay. Ja, so viel zu meiner Telonym-Ära. Du hast nichts gefunden, gell, zu deinem Telonym. Das ist alles.
Ein bisschen durchgegangen. Es war halt sehr viel so, hey, voll hübsch kann man sich treffen,
ja.
Und Meinung und so. Ich habe ein paar Fotos, aber es ist, glaube ich, echt nicht so spannend. Ich habe Chats hier, Meinung, mega lustig und cool, Herz. Und ich habe einmal, es gibt so Abstimmungen, die man bei Insta machen kann, von links nach rechts. Und links ist zum Beispiel 0, rechts ist 10. Und ich habe hingeschrieben, ganz links nichts.
Ja.
In der Mitte Freundschaft.
Ja. Ah.
Das bei Dreiviertel Freundschaft plus und
geil,
rechts Liebe.
Digga.
Und quasi die Leute sollten dann abstimmen, was wir sind.
Das ist ja totgeil.
Sowas habe ich, aber Telonym ist bei mir ein bisschen langweilig.
Du weißt die Ergebnisse da nicht mehr, ne? Da,
doch.
Da hat sich nicht was draus ergeben, oder?
Ich habe mich selber auf F plus gemacht. Aber nee, da hat sich, glaube ich, nichts ergeben.
War viel geringer, als ich dachte da gerade. Oder habe ich das falsch gesehen?
Der ist zwischen Freundschaft und F+.
Alter. Ja, Hannes war damals schon ein Player, muss man sagen. Bruder, du hast schon Baddies gehabt. Zur damaligen Zeit.
Ja, ich würde sagen, die, mit denen ich Kontakt hatte, waren echt hübsch. So, aber es waren jetzt nicht so ultra viele. Es war halt so, ich bin auch damals ja nie auf andere zugegangen. Mhm. Und ich hatte aber das Glück, dass einige so auf mich zugegangen sind. Die, würde ich sagen, waren eher so die cooleren, hübscheren.
Digga, soll ich dir sagen?
Aber ich war immer Jungfrau, auch bei den Telonym-Sachen noch.
Ich hab das gar nicht verstanden damals, warum dich Mädchen gut finden.
Mich?
Für mich warst du so ein Geek.
Wieso?
Für mich war, Digga, Bruder, was, wieso, Digga? Du hast dich halt so...
Hey, ich hab immer...
Du hast dich halt schon so, jetzt ziehst du dich so normal an, aber damals hast du dich in meinen Augen schon wack angezogen, so.
Ich habe halt einfach gemacht, was ich will. Ich war viel feiern, alle Partys waren bei mir. Ich habe immer alles organisiert, ich habe immer den Alkohol geholt. Vielleicht war es das, ich weiß nicht.
Ja, ich checke.
Aber ja.
Ich meine aber auch so äußerlich. So, du warst schon ein Geek, so in meinen Augen. So, du hast dann irgendwann die Gymphase gehabt, okay? Da habe ich es dann
aber
eher
die
gecheckt.
Die Gymphase war ja schon viel später.
Genau, und da habe ich es gecheckt. Aber vorher, Bruder, also du warst für mich so ein Basic-Air-Dude. So, ich habe nicht gecheckt, warum so viele Mädchen auf dich gehen. Ja.
Ja, was soll ich dazu sagen? Hey, ich finde, also ich check ein bisschen, was du sagst, weil ich habe null auf Aussehen und so geachtet. Aber,
ja.
Ja, ein Geek würde ich jetzt trotzdem nicht sagen.
Na, du warst schon für mich ein Geek, aber das ist ja okay. Für mich wart ihr schon so die Uncoolen, respectfully.
Und für uns wart ihr ein bisschen die uncoolen Assis.
Ja.
So, ja, wir waren die Coolen, die einfach Spaß haben und immer mal in der Straßenbahn Crow anmachen und laut singen. Und ihr wart die, die das peinlich finden, in der Ecke sitzen und sagen, guck mal, wie peinlich die sind.
Ja, checke.
Ja. Und am Ende des Tages waren wir trotzdem immer in den Spots, die ich organisiert habe. Boom!
Digga. Ja, Bruder, jeder hatte ja, glaube ich, in seiner Kindheit so ein bisschen so diese Chill-Spots. Bei uns war das
Heidesee und Tempel.
Tempel.
Junge, Heidesee, so viele Mitglieder. 2 Admins in der Gruppe.
Oh. Ja, genau, es waren so 200 Leute in der Gruppe und Hannes war einer der Admins. Er hat das halt so, er war schon nicht ins Leben gerufen. Digga, und Heidesee, Bruder, da sind auch Filme. So, es ist halt so fünf, oh,
Digga,
ganz,
das war so asozial,
so geisteskrank viele 15-Jährige. Halt so, Bruder, wirklich in der Prime schon so 60, 70, 80, 15-Jährige, Alkohol, einen Basketballplatz und einen See. Und Digga, ich hab da Stories erlebt. Bruder, ich hab, Digga, Spaßkampf gemacht, hab einem aus Versehen ins Gesicht geschlagen, bin dann so 15 Minuten lang von dem weggerannt, dann haben wir uns voll geschlagen. Dann mit meiner letzten Freundin, also mit meiner Ex, Da haben wir uns unsere Liebe gestanden am Heidesee.
Am Heidesee, das weißt Alter, du gar romantisch.
Nicht, ne? Ja, nein. Digga, das ist wirklich der unromantischste Ort, den man sich vorstellen kann. Ja, Digga, da ging alles ab. Ja,
irgendjemand hat immer so einen Einkaufswagen geholt und den in den Basketballkorb gemacht. Dann gab es Campinggriller, die wir zum Explodieren gebracht haben. Im Nachhinein sage ich, das war asozial und
ja,
so.
Ja, geistkrank, geistkrank.
Was versteht uns nicht falsch. Dann immer mal kam Polizei und immer wenn dann Polizeiwagen kam, sind so diese 50 bis 100 Jugendlichen so über die Wiese verteilt in den Wald gerannt.
Ja. Ja, und 15 von den 40 Männern, die da vor Ort waren, die Jungs, waren so Dealer auch. Deswegen sind die nochmal doppelt schnell gerannt.
Ne, es war, ich würde sagen, Männer, Frauen war 50-50 von uns.
Ja.
Und dann gab es aber immer diese viel zu Alten, die mit uns gechillt haben.
Ja, genau.
Und entweder Alkohol geholt haben oder Gras verkauft haben oder so.
Ja, ja.
Die alle ein bisschen weird fanden, aber irgendwie auch ganz lustig.
Ja, safe. Es war halt so random, weil es gibt dann immer so Spots und man fährt halt einfach hin. Das ist für mich jetzt in meinem jetzigen Leben so unvorstellbar. Das ist einfach so, es gibt so einen Ort, Bro, Hannes, lass mal jetzt einfach zu diesem random-ass Platz fahren, weil irgendjemand wird schon da sein.
Der war voll abseits.
Und ich glaube auch, das hast du so einmal im Leben. Ich glaube, das hast du oder du hattest es nicht, aber es kommt nicht wieder.
Ja, ja, ich meine, sobald man 16 oder 18 ist, kann man in Bars gehen, da kann man in die Stadt gehen. Wir mussten uns ja auswärts aufhalten wegen Polizei und so.
Ja, man ist da halt auch viel offener, irgendwie noch Leute kennenzulernen.
Ja.
Ja.
Ich mach mal mit den Stories weiter.
Ja.
Wir haben Stories aufgeschrieben. Meine erste ist so eine kleine, einfach ein bisschen dumme. Das war ich habe damals ganz früher, ich bin ja sehr anti-Gras. Und ganz früher habe ich aber so mit 14 angefangen, Gras zu rauchen. Hab dann aber ziemlich schnell gesagt, dass ich das nicht mehr will, worauf ich echt stolz bin mit 14. Ich habe einfach so gesagt, nee, ich mach das nicht. Alle meine Freunde, die das machen, sind Hänger. Und dann hat mir ein Freund aber zum Geburtstag 1 Gramm Gras geschenkt.
Ja.
Und dann habe ich da voll so gesagt, oh nee, ich habe gesagt, ich höre damit auf und habe das genommen, aus dieser Tüte gemacht und in unserem Bad runtergespült. Und ich habe überhaupt nicht bedacht, dass das so übel krass stinkt.
Ja,
und dann hat unser Bad so nach Gras gerochen. Meine Eltern waren nicht da, aber die sind von der Arbeit dann irgendwann gekommen. Und ich habe dann Stunden mal damit verbracht, lauter Spülmittel und alles zu holen, um dieses Gras runterzukippen. Und ich weiß bis heute nicht, ob meine Eltern das quasi gemerkt haben und mir einfach nichts gesagt haben, ich glaube so.
Ja.
Oder ob ich es noch hingekriegt habe.
Checke. Digga, dieses Grasgeruchthema war bei mir auch riesig. Ich hatte ja so schon Kifferfreunde.
Ja.
Und wir haben so meine Geburtstagsparty gemacht und ein Bastard, einer hat einen Baggy, ein Beutel Gras bei meiner Mutter im Waschbecken vergessen. Und der war so ein bisschen versteckt und meine Mom, Digga, ich habe Herzinfarkt bekommen. Ich sitze in meinem Zimmer, meine Mom kommt rein. Jeremy, was ist denn das?
Hat die das nicht erkannt?
Nee, die weiß schon, was Gras ist, Bruder. Die hat schon auch. Also, ja. Ja, die kennt das, auf jeden Fall. Und hat mir aber schon einen mächtigen Anschiss gegeben, was hier passiert. Und an diesem Geburtstag hat auch jemand im Wohnzimmer bei uns Gras gesmoked. Mäßig irgendein Vollidiot, Digga. Und es hat so gemieft, die ganze Wohnung.
Das kriegt man da nicht raus.
Nee, Mann.
Keine Chance.
No way. Wir haben auch damals immer so geheim Shisha auf dem Dachboden geraucht. Ich glaube, das hat sie auch so gecheckt. Vor allem, weil es war so Teppichboden und es hat so richtig so Brandlöcher über.
Alter, dieses Shisha-Thema auch.
Ja. Ja, meine Mom hatte so eine kenianische Box, so eine kenianische Aufbewahrungsbox, die irgendwie wichtig war. Ich weiß nicht warum. Da habe ich meine Shisha drin gelagert und habe dann abgeschlossen. Und irgendwann hat sie so gefragt, ey, wo ist denn meine Box eigentlich? Und dann hat sie die gefunden, nachdem sie die gesucht hat, und die war zugeschlossen. Und Digga, ich habe mich eine halbe Stunde lang rausgeredet, dass ich nichts von diesem Schloss weiß und so. Und Digga, das war wirklich so einer der spannendsten Momente, wenn ich jetzt so zurückdenke, weil, Alter,
einer der spannendsten.
Es wäre schon schlimm gewesen, hätte sie diese Shisha gefunden, weil sie halt schon so sehr so dachte, dass ich so halt heilig bin, checkst du?
Ja, aber du hast ja selber nie wirklich geraucht, oder?
Also keine Zigaretten. Ich habe so Shisha habe ich schon mal aktiver geraucht, auch mit Nikotin und Tabak. Aber ich wurde nicht süchtig und ich habe dann recht früh mich entschieden, so gar nichts mehr davon zu machen. Ich bin ja, also für alle, die es nicht wissen, ich bin so ultra anti-Tabak. Also ich sag so halt, ich versuche wirklich alle davon wegzubringen, abzuhalten. Für mich ist das halt der größte Nonsens der Welt und ich bin so froh, dass ich das nicht früh irgendwie mir diese Sucht eingeraucht habe.
Eingeraucht. Ja, hast du eine Story oder soll ich noch eine?
Ja, erzähl ruhig.
Ich habe noch eine, da war ich, das war sehr belastend, wirklich vielleicht die belastendste Story. Nicht die lustigste, aber die belastendste. Da war ich unterwegs, abends auch an so einem Platz wieder. Das hieß Günther-Klotz-Anlage, die Karlsruhe kennt. Und da haben wir getrunken, das war aber ein Wochentag. Und dann war ich mit einem Freund, der hatte am nächsten Tag schulfrei. Und ich habe meinen Eltern gesagt, hey, die dachten, ich bin einfach nur so bei einem Freund. Kann ich bei einem anderen Freund pennen? Wir fahren morgen zusammen zur Schule. Hab die angelogen. War dann mit dem anderen Freund, der frei hatte, unterwegs. Wir haben uns übel betrunken. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, unsere Hosen auszuziehen, uns auf eine Erhöhung zu stellen und ein Foto zu machen, wie ich auf seinen Schultern bin. Und logischerweise hat es uns dann voll runtergehauen, als ich oben war. Und das war echt hoch. Und dann bin ich auf den Asphalt gefallen und mein Ellenbogen hat so rausgehauen. So wie man sich das immer in diesen Horrordingern vorstellt. Also für die, die Videopodcasts hören, der war dann so auf der anderen Seite und ist so rumgewiggelt. Und dann habe ich direkt gemerkt, scheiße, das ist gar nicht gut. Wollte aber nicht einen Krankenwagen holen, weil ich wusste, scheiße, meine Eltern bringen mich um. Und ich war in dem Moment so betrunken, dass ich nicht gerafft habe, dass sie es eh spätestens am nächsten Tag merken, weil mein Ellenbogen so am Arsch ist. Ich dachte, ich kann es noch irgendwie dribbeln. Und ich weiß auch noch, dass ich mein anderer Freund hatte nicht geraucht. Und ich habe zu der Zeit geraucht, dass ich unbedingt eine Zigarette drehen wollte. Und ich hatte so Drehzeug. Und dann habe ich versucht, mit meinem schwammligen Ellenbogen noch so eine Kippe zu drehen, bevor der Krankenwagen kommt, und hab gesagt, warte, hol den mal noch nicht, ich will erst eine Zigarette drehen.
Bro, ich sag Loki, Digga, du warst auch ein bisschen in deinem Film, oder?
Ja, ja. Was heißt im Film? Ich war halt betrunken und es hat nicht so wehgetan, wahrscheinlich, weil ich betrunken war.
Ja.
Und dann, ich habe auch noch so Videos gemacht, hey, schau mal, mein Arm, die kann ich eigentlich irgendwann mal posten, das ist echt witzig. Weil mein Arm sieht echt beschissen aus, der ist halt nicht da, wo er sein sollte.
Ja.
Und dann habe ich Videos gemacht, dann kam der Krankenwagen, dann haben die mich notoperiert und haben mich direkt wieder rausgelassen, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass meine Eltern alarmiert werden. Und ich war wohl in einem Alter, wo man das darf. Ja. Meine Eltern waren noch übel wütend, die haben dem Krankenhaus dann auch eine Mail geschickt, dass das nicht geht, weil ich war sehr benommen von der Narkose, ich war sehr betrunken und es war 5 Uhr am Morgen und ich wurde gerade operiert.
Ja.
Und dann haben die mich da einfach rausgelassen, dann bin ich so wirr durch die Stadt gelaufen. Und bin dann irgendwann nach Hause.
Was? Du bist nicht nach Hause?
Nein, stimmt! Ich habe dann erstmal die, in die ich damals verliebt war, angerufen.
Ja.
Und die ist sogar rangegangen, mitten in der Nacht.
Ja.
War aber ultra verschlafen, dann habe ich so gesagt, okay, alles gut. Und dann habe ich Jeremy angerufen und zu der Zeit waren wir noch gar nicht richtig befreundet. Und dann ist Jeremy direkt rausgekommen, der war irgendwie noch wach und hat mir ein Wasser gebracht. Und dann habe ich Wasser getrunken und erinnerst du dich besser noch, was wir dann gemacht haben?
Oder? Es war so eine random Situation für mich. Es war so 5.30 Uhr. Bruder, ich habe so einen beschissenen Schlafrhythmus gehabt zu Corona. Und ich habe halt so voll gezockt noch mit Marvin oder so. Ich habe so übel gezockt.
Das war ganz am Anfang von Corona. Weil das war ganz kurz davor. So. Da durfte man noch und danach wurde alles verboten.
Ja, ich habe so, ich war immer so bis 6 wach ungefähr. Und halt um 5.30 Uhr schreibt mir Hannes so, hey Bro, hab meinen Arm gebrochen, also mäßig willst du rauskommen und so. Und ich so, ja. Und dann haben wir da zusammen eine halbe Stunde gechillt, er hat mir diese Story erzählt und dann sind wir schon wieder auseinandergegangen. Ja, es war eine meiner ersten Erinnerungen, die ich an dich habe, tatsächlich, diese Story.
Ja, ich bin dann nach Hause, meine Eltern haben mich morgens, das muss für die auch ein Schock gewesen sein, die kommen so in mein Zimmer und ich lieg da mit Straßenklamotten, riesen Gips am Arm, ohne dass die irgendwas wussten, haben entspannt reagiert. Dann habe ich noch ein paar OPs oder eine OP noch mal ein paar Wochen später, durfte den Sommer nichts machen, habe jetzt hier so eine fette Narbe und so, aber kann fast alles wieder machen. Das war so meine größte Verletzung, auch so dumm.
Ja,
auch,
Digga,
dass wir in Unterhose waren. Wir haben uns so in Unterhose und das Oberteil ausgezogen, weil wir das immer so witzig fanden. Wir fanden immer so alles ohne Klamotten witziger.
Bro, der Erfinder der Hosenpause.
Ohne Witz, damals schon gemacht. Das gibt sogar ein Foto davon.
Geil, Alter. Ja, ich habe noch zwei sehr einschneidende Ereignisse aus meiner Kindheit.
Alter, Energieschub, holy shit. Energieschub, ja.
Eins ist sehr kurz, irgendwie sinnbildlich. Ich war ja ziemlich christlich.
Was?
Ziemlich christlich.
Ne? Also, du warst ziemlich christlich.
Ja, so in meiner Konfirmationszeit und so weiter.
Echt jetzt?
Ja. Und eine Sache, an die ich mich erinnern kann, ich weiß nicht, warum es mir so wichtig war. In der Bahn kam ein Mann zu mir und ich hatte so einen, ich war so christlich zu dem Zeitpunkt. Oder ich habe eine Kreuzeskette getragen. Also eine Kette so, mit Kreuz. Ja, okay, das ist.
Ja, Bro, Bro, das
ja, übertreibt. Es war aber aus irgendeinem Kloster. Und,
oh.
Und, Digga, er hat mich so gefragt: Ey, ich finde das voll schön, das Kreuz. Würdest du mir das verkaufen? Und ich war halt damals young, dumb and broke. Ne? Und ich so: Ja, okay, 20. Jo, zahlt er mir. Hätte ich nicht gedacht, ich habe viel zu hoch gepokert. Also, ich habe voll hoch gepokert, so mäßig. Und dann habe ich ihm dieses Kreuz verkauft. Digga, und ich war die nächsten 3 Tage der Überzeugung, das war der Teufel.
Das kann ich mir so gut vorstellen. Aber ich check sogar, da kommt so ein random Mann, der fragt, kann ich dein Kreuz abkaufen? Und danach hattest du ja auch keins mehr.
Ja,
du hast dein Kreuz hergegeben.
Genau, ich habe mein Kreuz verkauft. Und ich habe mich gefühlt, als hätte ich meinen Glauben verkauft. Digga, das war ein einschneidendes Ereignis.
Ist es nicht schon mal passiert, dass so ein Mann aus dem Auto zu dir kam, meint, er gibt dir Geld, wenn du mal einen runterholst oder so?
Boah, Bruder, stimmt, das hatte ich fast vergessen.
Das hattest du zweimal, oder?
Das war nicht lange danach, Digga. Ich laufe einfach so die Straße lang, Digga, kommt so ein ekliger Pedo, Digga, in seinem Auto angefahren. Das war ein richtiges Ranzauto. Will mir so Geld in die Hand drücken, dass er mich, aber Bruder, ich war halt 15, dass er mich ficken kann.
Er wollte dich ficken?
Ja, ja.
Ah, ich sag nur runterholen.
Och, Bruder, der wollte ganze Pakete, Digga. Ist doch klar, wenn ich in dem sein Auto gegangen wäre, ist der schlecht für mich aus.
Alter, das ist schon krass.
Digga, danach hatte ich auch wirklich so Angst, weil ich hab mich damals halt schon gefühlt und so dachte, ich könnte mich verteidigen. Ich meine, wenn ich jetzt 1,93 bin, dann war ich damals halt 1,80. Aber es gab schon noch so sehr, zwischen meine Freundin zu dem Zeitpunkt war halt schon so sehr zierlich noch.
Ja.
Da hatte ich schon Angst. Alter, wenn es solche Typen gibt, ja, nicht, dass die gegen ihren Willen irgendwie was machen und so. Das war auch, stimmt, das war recht einschneidend. Ja, und nochmal zum ganzen Thema mit dem Glauben, Digga, da war ich aber auch in meinem Film. Für mich war irgendwie alles so viel intensiver emotional.
Als es eigentlich ist.
Ja, ja, ja. Genau. Und man hat einfach so voll viele Filme gehabt und
du
so.
Du warst Alter. Damals einfach so, wie du jetzt bist, wenn du betrunken bist.
Ja.
Nur warst du damals immer so.
Ja, safe. Ja, und dann habe ich noch eine Geschichte, ja, die auch sehr prägend war. Und die. Ich glaube, dann habe ich wirklich ungefähr so alle spannenden Geschichten so umrissen oder großen Storylines, die ich in meiner Kindheit hatte.
Echt jetzt?
Ja.
Krass.
Weil ich sag ehrlich, in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, es war einfach nicht so spannend. Und ich weiß auch, warum es nicht so spannend war, weil man in meinen Augen während der Schulzeit nicht so super spannende Sachen machen kann.
Außer man nimmt die Schulzeit nicht so mit als Schulzeit.
Ja, Bruder, aber dein schwänzender Arsch, Digga, das ist auch nicht der Way to go für jeden.
Nein, nicht für jeden.
Ja, nee, aber ich habe halt Schule ernst genommen und so. Dann hast du halt nur immer Nachmittage, Abende und vielleicht ein Wochenende oder mal dann so Schulferien.
Stimmt, du hast auch viel gezockt, da lebt man
ja
eh nichts.
Ja, genau, es war jetzt nicht so krass und das war mir auch bewusst im Zeitpunkt. Aber was halt sehr prägend für mich war so mal einen Monat nach Kenia gehen, wo halt meine Wurzeln quasi herkommen. Der Grund, warum ich schwarz bin und wo 95% meiner Familie sitzen. Quasi. Ich habe sehr viel Familie. Und ich komme da an und wir kommen so in Nairobi an und ich denke so, Alter, okay, ja, voll so Infrastruktur und so. Geil. Und dann kommen wir da an und ich esse vielleicht noch was und dann steigen wir in so einen LKW, Bruder. In so einen ranzigen LKW. Und du weißt, so, es gibt so in ärmeren Ländern gibt es LKWs immer, die so sehr viel LED haben, laute Musik, alles scheppert und es sind irgendwie so CDs aufgehängt und so. Halt so ein richtiger crazy LKW.
Ah, ich dachte, das wäre so ein Anhänger und ihr seid hinten so eingestiegen. Nein, nein,
nein. Bro, Digga. Mit den Ziegen, Digga. Schau, ja, genau. Und dann saß ich halt vorne in diesem Cockpit quasi. Bruder, dann ist der losgedüst über Stock und Stein. Und das ist halt ein fettes Auto gewesen. Also ein richtig fettes, mit so richtig...
Mit so LEDs und so scheppern.
Ja, aber Bruder, der ist nicht... Achso, der ist nicht auf einer Autobahn gefahren, Bruder. Der ist über Stock und Stein gefahren. Also wirklich Stock und Stein. Das würde man in Deutschland, dürfte man das nicht mal Wanderweg nennen. So,
ja.
So huckelig war das. 6 Stunden am Stück. Fett Jamaican Beats, Bruder, Reggae. Richtig laut, habe ich gar nicht gefeiert zum Zeitpunkt die Musikrichtung. Digga, das waren 6 Stunden, die sind so prägend für mich gewesen, weil das so traumatisiert war.
Echt?
Digga, in diesem, wurde immer so hin und her gewackelt und dann diese Reggae-Musik und dann sind wir halt so voll rausgefahren ins Nichts, Digga. Im Wald, im dunklen Wald kamen wir dann nachts an und da ist, ich nehme dich da auch mal mit hin, weil da wohnt halt meine Familie, so meine Oma. Und es ist
Oma.
Weit nichts. Also es ist wirklich Wald. dann kommen Berge.
Wald. Ich dachte irgendwie immer so Wüste.
Ja, es ist so ein Mixding. Es gibt Bäume, Alter, aber es ist halt schon auch viel Wüste.
Grüne Bäume.
Ja, Wüste, aber halt so im Sinne von so Erde eher, so dunklere Erde.
Ah.
Und Digga, es ist wirklich weit und breit nichts sonst. Es ist ein Haus, das ist umzäunt auch richtig hoch. Nicht für Menschen, für Tiere.
Ja.
Und dann ist halt so wirklich, du kannst auch vom Berg, der da neben dem Haus ist, du schaust runter und es ist wirklich so wie so eine Prärie. Es ist so nichts. Und da wohnt meine Oma. Die ist da jetzt.
Aber es ist ein Dorf.
Nein, es ist ein Haus.
Aber es, und die anderen Menschen?
Die, also es ist dieses Haus,
ja,
dann weit nichts und dann kommt ein kleines Dorf irgendwo.
Okay, ja.
Das gibt es ja in Deutschland so auch nicht, dass irgendwo einfach nur mal ein Haus steht.
Ja, ja.
Und ja, dann hast du da dieses Haupthaus und das ist dann auch sehr einfach gebaut. Ne, mein Vater hat das dann irgendwann mal gebaut, weil der ist an dem gleichen Ort in der Lehmhütte groß geworden. Also quasi, das war wirklich eine Lehmhütte. Er hat mit acht Schwestern hatte er, glaube ich.
Acht Schwestern, das ist verrückt. Und er hat ja keinen Bruder, gell?
Genau, kein Bruder. Er ist der einzige Mann in der Familie gewesen. Und sein Vater war früh weg. Das heißt, das war meine Oma, mein Papa und
acht Schwestern.
Und die haben halt wirklich so, seitdem sie 10 waren, haben die sich selbst versorgt, die Kinder. Es war ein ganz anderes Leben und du hast halt gar nichts gehabt. Und selbst jetzt, also das ist ein richtiges Haus und ein richtiges Gästehaus, aber es ist schon
sehr... Was heißt richtiges Haus? So eine Steinhütte oder ein Haus? Wie
es ist schon mit Ziegeln gebaut und verputzt, aber es gibt halt schon auch, also es ist schon einfach.
Aber ist da eine Küche drin?
Ja, aber Küche, es ist halt alles so relativ, weil es gibt zum Beispiel keine richtigen Leitungen. Also du hast im Garten, das ist aber in ärmeren Ländern häufig so, du hast im Garten einen riesigen Bottich stehen. Also 10 Kubikmeter, Bruder, ich kann so Einheiten nicht. 10 Kubikmeter Wasser. Und es ist so ein riesiger Bottich, der immer mal von einem LKW hergefahren wird. So wie mein LKW, Digga, der Rads-LKW.
Ja, ja.
Und der wird da hingestellt und der wird auf so ein Gerüst hochgestellt. Und das Wasser fließt dann runter in die Häuser.
Ja.
Das ist quasi die Wasserversorgung. Und im Gästehaus hast du zum Beispiel gar kein Wasser. Da musst du dir Wasser auffüllen gehen im Haupthaus.
Da würden wir pennen.
Genau. Und dann hast du so einen Eimer Wasser und damit wäschst du dich dann und trinken musst du halt. Trinken kaufst du immer. Also dafür ist das Wasser nicht gut genug. Und dann war ich halt da und ich habe mich, glaube ich, 6-7 Tage lang war ich in diesem Haus. War ich in diesem Haus, weil ich könnte halt auch nicht viel anders machen. Bruder, was machst du da?
Aber da gab es doch, also ich war ja auch ein paar Mal in Afrika und so.
Ja.
Und so die eine Sache, die ich so immer mitgenommen habe, die es immer gab, egal wie arm es war, egal wie sehr wir im Nichts waren, wir sind immer so rumgefahren, war, dass es immer einen Fußballplatz gab und immer einen Volleyballplatz oder irgendwas mit Sport. Weil das alle so...
Ich glaube, du checkst nicht, wie autark das Haus meiner Oma ist. Da ist nichts.
Wie lang braucht man denn, um ins Dorf zu kommen?
Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich würde jetzt sagen, halbe Stunde.
Ist das da mit dem Auto?
Auto.
Ach so, Alter. Und da war kein einziges anderes Kind oder irgendwas.
Also ich meine, also es war halt meine Familie da. Ne?
Aber
also
von den 8 Schwestern sind ja viele gestorben auch,
ja,
oder?
Aber es waren so Cousinen, Cousins da, die haben besucht, ich kann mich auch nicht so klar erinnern. Das war ja, wie gesagt, so eine Jugenderfahrung.
Ja,
und es war halt viel so Beisammensein. Ich habe mich dann halt oft auch im Gästehaus einfach verschanzt und hatte so 10 runtergeladene Videos, so 4 von Ape Crime, Draw Attack oder so heißt es. Ich habe diese Videos wirklich 5-mal am Stück geschaut, weil mir so langweilig war. Mir war so langweilig, ich konnte nichts machen.
Also ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Da war nur dieses Haus, sonst nichts.
Ja.
Man kann doch nicht so spazieren gehen oder so.
Also ich wurde nicht alleine spazieren gehen gelassen wegen den Schlangen.
Ah ja.
Auf jetzt. Und dann, was ich mich noch erinnere, also es war, ja, ich muss jetzt auch nicht so krass tief reingehen, aber so eine Sache, die mich halt irgendwie auch so geprägt hat, war so, es war unser letzter Tag, Abreise, und da war immer eine Ziege auf dem Hof. Und ich dachte irgendwie, Ziegenmilch oder keine Ahnung, habe mir nicht viel dabei gedacht. Und diese Ziege, die war da, um geschlachtet zu werden, weil mein Vater jetzt wieder geht. Ne, mein Vater ist jetzt Familienoberhaupt, das ist da noch sehr klassisch. Also quasi, wenn jetzt jemand heiratet, dann sucht er auch Approval von meinem Vater. Und zur Feier des Tages, dass er da war, und wurde dann diese Ziege geschlachtet. Und die, wie gesagt, das Haus ist sehr einfach. Du hast jetzt keine Dichtungen, du hörst es. Also,
ja.
Und ich habe halt die Tage davor auch mit dieser Ziege gespielt. Ne? So, weil ich habe die gesehen zumindest. Ne? War bei der. Und dann, Digga, die wurde da geschlachtet. Und es ist, ich finde, das ist schon, man, ich glaube, man denkt immer so, weil jeder, der Fleisch isst, wird ja jetzt häufiger so damit konfrontiert, irgendwie, könntest du ein Tier töten? Diese Frage stellt man sich mal. Aber ich glaube, wenn man wirklich dabei ist, wenn ein Tier getötet wird, das ist schon was ganz anderes.
Ich finde irgendwie, so eine Ziege wirkt, ist auch nochmal so.
Es ist schon was ganz Krasses, so dieses Leben, dass dieses Leben dann weg ist. Und das wird einem erst, glaube ich, bewusst, wenn man mal näher daran ist, wenn mal so ein Tier getötet wird. Und
hat's geschmeckt?
Ich weiß, dass ich danach recht lange vegetarisch war.
Echt jetzt?
Ja, das war das erste Mal, dass ich vegetarisch
war. Wie alt warst du dann nochmal? Aber da hast du es gegessen, hat's geschmeckt?
15. Ich weiß nicht mehr, ob ich es gegessen habe. Glaube schon.
Okay.
Ich weiß, dass ich da meine erste vegetarische Phase hatte. Nicht, weil ich es jetzt. Ich fand's lecker und ich dachte mir jetzt auch nicht, Alter, das ist das Schlimmste, ich bin jetzt traumatisiert, aber ich dachte mir so, ich habe hier ein Brot und das sind so Pflanzen und auf der anderen Seite habe ich so das, dieses Lebewesen und dieses Lebewesen wird getötet und dann Häuten und diese ganzen Sachen. Das ist so gar nicht, es ist nicht so, ich habe auf der einen Seite Fleisch und auf der anderen Seite Brot und es ist gleichwertig, so, verstehst du? Es hat einfach so, ja, es hat schon meine Art auf Fleisch zu schauen verändert und ich würde sagen, ich habe es bis dahin beibehalten. Ich hatte so drei Phasen in meinem Leben, wo ich vegetarisch war danach und immer habe ich, seitdem habe ich so dieses so, dass ich, wenn ich Fleisch esse, dass ich zumindest so ein bisschen die Aura appreciate des Fleisches. Das lache mir jetzt nicht aus, außer beim alkoholisierten Döner. Bruder, Digga, als Deutscher, Digga, du hast keine Wahl, als betrunkenen Döner zu feiern, Digga. Muss man einfach sagen.
Aber man muss sagen, seit ein, zwei Jahren nehmen wir eigentlich fast immer Falafeldöner.
Tatsächlich. Mehrheitlich nehmen wir Falafeldöner, ja.
Ja. Eigentlich fast immer. Es gibt so ganz seltene Momente, da werde ich schwach.
Ja.
Da sieht dieser Spieß dann zu saftig aus. Aber sonst.
Ich bin der Überzeugung, also ich bin der Meinung, wir essen viel zu viel Fleisch als Nation. Und auch, dass Fleischessen gar nicht so den richtigen Stellenwert hat für das, was ist. Aber ich finde auch, dass. Ist der richtige Ansatz, ist einfach mal zu sagen, wenn ich 50% Falafel esse anstatt Fleisch oder eine Fleischalternative, dann habe ich doch schon 50% von dem bewirkt, was ich vielleicht gut finde. Also es muss ja nicht sein, ich bin vegetarisch oder ich bin nicht vegetarisch. Man kann ja auch einfach als jemand, der Fleisch gerne mag und vielleicht moralisch nicht so angeknackst ist davon, wie ich jetzt davon, dass bei mir die Ziege getötet wurde, kann man doch auch einfach mal sagen, ich esse einfach weniger Fleisch. Und das ist doch auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also... Wenn jeder Deutsche halb so viel Fleisch isst, dann werden halb so viele Tiere getötet. Also das ist ja, ne?
Ja.
So.
Ja,
ja. So. Das war, wie klein so. Jeremy zu groß Jeremy wurde. Und nur rein chronologisch, das waren unsere Phasen. Hannes, der Partymacher mit dem gebrochenen Ellbogen. Jeremy, der,
schmächtige
Kreuzverkäufer. Und dann gingen wir nach dem Abi zusammen reisen. Und den Rest der Story, den hört ihr in der allerersten Podcast-Folge.
Stimmt.
Wo wir unsere Geschichte erzählen nach dem Reisen und mit
die
dem
Folge
Reisen.
Die Folge mag ich auch recht gerne. Wer jetzt noch dran ist, schreibt mal bitte Pimmel in die Kommentare. Adoptivbrüder ist ein Podcast vom Das Ding vom SWR. Redaktion Timo Klump und Wiener Nünging. Schnitt Marco Artmann. Sounddesign Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Und das Cover ist von Julia Kaiser.